Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir wollen beten. Herr, zuallererst danken wir dir dafür, dass du unsere Lasten getragen hast, dass wir alle unsere Sorge auf dich werfen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du in den Nöten, die uns bedrängen, mittendrin bist, dass keine Anfechtung dir fremd ist, dass alle Schuldverstrickung von dir getragen wird. Und dann befähige uns doch auch, dass wir mittragen können, Lasten mit übernehmen können. Gib uns teil an deiner Barmherzigkeit. Wir beten weiter in der Stille. Herr, hilf, dass wir brauchbare Werkzeuge zum Dienst in dieser Welt sind. Amen. Wir hören ein Wort der Bibel. Im 6. Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des Willen ergreifet die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Wir sprechen über Worte aus der Geschichte des Königs David. Heute aus 1. Samuel 17, der bekannten Geschichte David und Goliath, einige Verse in Auswahl. David sprach zu dem Philister, zu dem Goliath, stand sich da so gegenüber: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Sie wissen, dass im Alten Testament viel von Kriegen des Volkes Gottes die Rede ist. Und zum Teil geht es da ziemlich blutrünstig zu, hier in unserer Geschichte ja auch. Zum guten oder bösen Schluss, da haut der David dem Goliath den Kopf ab. Und bei solchen Geschichten, wenn man sie liest im Alten Testament, dann fragt man sich dann gelegentlich doch, ob das eigentlich ja im neutestamentlichen Sinne christlich ist. Ob das Jesus entspricht. Kann man das mit Jesus vereinbaren? Und wir können an die Auslegung solcher Texte nicht rangehen, ohne dass wir uns vorher klar machen: Es hat sich tatsächlich seitdem Entscheidendes verändert. Nicht, dass die Welt menschlicher geworden wäre. Das wäre zum Lachen. Die Welt ist nicht menschlicher geworden. Sie ist höchstens brutaler geworden. Aber der gekreuzigte Jesus hat in seinem Leidenskampf bis hin zum Kreuz ein für allemal die Frontlinie verlegt. Im Namen Jesu kann man nie mehr gegen irgendwelche Menschen kämpfen. Sondern man kann im Namen Jesu nur noch um Menschen kämpfen. Der Kampf geht nicht mehr, nachdem Jesus gestorben ist. Der Kampf geht nicht mehr gegen Goliath, sondern er geht um Goliath. Goliath bekommt nicht mehr den Kopf abgeschlagen, sondern er bekommt das Herz abgewonnen. Da hat Jesus ein für allemal die Front verrückt. Mit dem Satz, du sollst deine Feinde lieben. Betet für die, die euch verfolgen und verfluchen. Auf der anderen Seite geht der Feind, der Kampf gegen den Feind Gottes weiter. Und Christsein kann man sehr wohl bestimmen als Leben in einem dauernden Kampf mit dem Feind Gottes. Ich habe vorhin den Abschnitt aus dem Epheserbrief gelesen, in dem Paulus deutlich macht, wo da die Fronten laufen. Da sagt er ganz klar, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, den dämonischen Mächten. Die Frontlinie läuft in der Auseinandersetzung mit der Großmacht Sünde und mit der satanischen Zerstörungsmacht. Und wir können aus der Geschichte des David und seines Kampfes gegen Goliath ganz entscheidende Dinge lernen für den stetigen Kampf, den Christsein bedeutet, mit dem Feind Gottes. Wir wollen Text und Predigt deshalb überschreiben, Leben im Kampf. Und aus diesen vorhin vorgelesenen Versen versuchen, einige Gesichtspunkte zu gewinnen. Wir wollen zunächst einmal uns klar machen, dass es eine kampfentscheidende Frage gibt. Der David stellt in dieser Gegenüberstellung mit dem Goliath eigentlich unvergleichliche Dinge gegenüber. Er sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Und da erwartet man jetzt eigentlich logischerweise, dass er dagegen setzt, mit welchen Waffen er denn kommt. Aber da heißt es dann, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Die entscheidende Frage, die den Kampf entscheidet, ist nicht, wie bist du bewaffnet? Welche Kräfte hast du? Welche Möglichkeiten? Sondern die entscheidende Frage lautet, in wessen Namen, in wessen Auftrag leben und kämpfen wir? Der David stützt seine Gewissheit, seine Siegeszuversicht nicht auf die Möglichkeiten, die er hat. Nicht? Könnte man ja nach Kenntnis der Geschichte auch sagen. Ja, so klobige, dicke Waffen und so, so pfiffig wie der Hirtenjunge ist, hat er eben eine Fletsche. Und ehe er sich versieht, ist er fertig gemacht. Ist taktisch überlegen. Und darum geht es hier nicht. gegen die Übermacht der Feindeswaffen setzt David die Gewissheit, ich komme im Namen des lebendigen Gottes. Er ist sich gewiss, dass das, was er hier tut, was er hier durchkämpfen muss, er nicht in eigener Sache kämpft und dass Gott deshalb für ihn gerade stehen wird. Und hier haben wir Entscheidendes zu lernen. Die kampfentscheidende Frage lautet, in wessen Namen, in wessen Auftrag leben wir und kämpfen wir? Die Wege, die wir gehen. In wessen Auftrag gehen wir sie? Sind wir uns darüber klar? Haben wir Gott gefragt, was zu tun ist? Wie wir leben. All die Aktivitäten, in denen wir die Kraft unseres Lebens verzehren, in wessen Namen geschehen sie? In wessen Auftrag sind wir in Aktion? Ich denke, wir müssen hier sorgfältig aufpassen, dass wir die Dinge nicht rumdrehen. Das passiert uns ganz schnell so unter der Hand. Wir machen die Pläne, wir starten die Aktionen und wir erwarten dann, dass Gott gnädig segnet, was wir planen und tun. Diese Verfahrensweise macht Menschen, die mit Gott angefangen haben zu leben, fast notwendig zu Atheisten. Diese Verfahrensweise führt uns ins Schweigen Gottes. Wir machen die Politik, wir sagen, was wir tun, wir planen beruflich und familiär und finanziell und überhaupt in unserem Leben, wir planen und bitten Gott um seinen Segen und wundern uns, dass wir dann in eine Lebenssituation reingeraten, in denen der Gott mehr und mehr schweigt. Das ist nichts mehr zu sagen für ihn. Gott lässt sich nicht zum Mitläufer machen, schon gar nicht zum Nachläufer, zum segnenden Nachläufer. Und dann stehen wir da und sagen, ja, warum ist jetzt Gottes Wirklichkeit nicht da? Warum ist so wenig Sieg da? Es gibt noch Plätze für euch hier, kommt fröhlich an, komm. Soll keiner Hunger frieren, stehen und umfallen. Gut, wenn ihr euch schon so früh aufgemacht habt, ne? Herzlich willkommen. Wir sind mittendrin, ihr kommt rein, wir sind bei David und David und Goliath, ist schwer Klopperei los gleich. Also die Frage ist, bitte, nicht die, wo ist in unserem Leben, in den vielfachen Aktivitäten, die wir da so angezettelt haben, wo ist jetzt der Segen und die greifbare Wirklichkeit und Hilfe Gottes, sondern die Frage ist, in wessen Namen leben wir? Haben wir gefragt, in wessen Auftrag wir leben? Haben wir gefragt, was wir tun sollen? Ich sage, das ist ein bisschen überspitzt, aber ich stehe dazu. Eine Lebensführung, eine christliche Lebensführung, in der wir nicht fragen, Herr, was sollen wir tun? In der wir nicht zur zentralen Frage das Problem machen, in wessen Auftrag, in wessen Namen tun wir das, führt uns fast zwangsläufig in den Atheismus. In das Leben ohne erfahrbare Gotteswirklichkeit. Gott schweigt, wo wir eigene Wege gehen. Das ist das Elend des Volkes Gottes zur Zeit des David. Es ist mutlos geworden. Es kann der Herausforderung durch die Philister nicht standhalten. Weil es sich nicht im Klaren ist, was hier im Namen Gottes zu tun ist und was nicht. Es ist sich über die Aufträge Gottes nicht klar. Es hat nicht nach seinem Willen gefragt. Und hier sind ganz, ganz entscheidende Weichenstellungen. Das gilt jetzt für alle Lebensbereiche. Das gilt für den Bereich des Berufes und der Familie. Es gilt für Freundschaften, die junge Leute miteinander schließen. Weichen gestellt werden, worauf lässt man sich ein? Lässt man das alles so emotional einfach ins Kraut schießen? Ist das, was so über einen kommt, an Bedürfnis und an Neigung, ist das alles schon von selbst Gottes Wille? Das, was sich beruflich an Karriere so nahelegt und was finanziell Früchte sind, die zum Reifen sind, ist das alles so selbstverständlich schon Gottes Auftrag? Wer sagt uns das? Wer fragt danach? Wenn wir im eigenen Namen leben, wenn wir selber die Pläne machen, wenn wir uns selbst die Aufträge erteilen, haben wir allemal schon verloren. Die kampfentscheidende Frage heißt, nicht aus welchen Kräften oder mit welchen Waffen und mit welchen Möglichkeiten gehen wir das Leben an, sondern die kampfentscheidende Frage heißt, in welchem Namen lebe ich, unter welchem Kommando stehe ich, in welchem Auftrag arbeite ich. Die strahlende Gewissheit des David, die sich hier ausdrückt. Du kommst zu mir mit deinen schweren Waffen. Ich aber komme zu dir im Namen, im Auftrag Jahwes, des lebendigen Gottes. Das ist das Geheimnis des siegreichen Lebens, des Teilhabens an dem Sieg des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, dass ich weiß, in seinem Namen tue ich es. Das Erste, die kampfentscheidende Frage. Nun müssen wir zweitens über die außenpolitische Wirkung sprechen. Über die außenpolitische Wirkung. Den Text nochmal lesen. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben. Und jetzt kommt, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. David kämpft nicht für sich. Menschen, die der Nachfolge Jesu, kämpfen nicht für sich. Er kämpft eigentlich noch nicht einmal nur für das Volk Israel, für die Gemeinde Gottes. Es heißt hier, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Es ist im Grunde ein Kampf für alle Welt. Sie sollen erkennen, sie sollen inne werden, sie sollen Halt machen innerlich, sie sollen kapieren, dass da ein lebendiger Gott ist, dass diese Redeweise, dass Israel einen Gott hat, die hört sich ganz merkwürdig an, dass das ist so formuliert, als würde man sagen, wie jemand Geld hat. Ich habe einen Gott, ich habe Geld, ich habe Urlaub, habe Macht oder habe keine Lust. Hat man Gott denn, wie man Geld hat? Es gehört zu den unerhörten Barmherzigkeitsdaten Gottes, dass er sich nicht zu schade ist, so von sich reden zu lassen. Er kommt in Jesus so herab in unsere Nähe, will so sehr unser Gott sein. Wir dürfen so sehr sein Eigentum sein, dass man sich, wenn man ein Mann in der Nachfolge Jesu ist, leisten darf, wie David zu reden, dass Israel einen Gott hat. Aber das darf jetzt nicht zu dem Missverständnis führen, als ob Gott das Mittel in der Hand der Christen wäre. Das Mittel in der Hand, das Werkzeug oder die Waffe, die wir führen. Gott ist nicht ein Mittel. Gott ist nicht ein Instrument, eine Waffe, ein Werkzeug. Er ist der Herr. Und merkwürdigerweise wird seine Herrschaft und seine Siegeskraft dort am allerdeutlichsten, wo auf der menschlichen Seite eine ganz, ganz große und trübe Schwachheit sich ausbreitet. David ist das beste Beispiel. An David kannst du nicht liegen, dass Israel diesen Kampf gewinnt. An David kannst du nicht liegen. Er ist zu jung und zu unfähig, zu unerfahren und zu schwach und schlecht gerüstet. An ihm kannst du nicht liegen. Gott wählt sich die Schwäche, die Ohnmacht in Person, um durch dieses Gefäß der Schwäche unmissverständlich, unverwechselbar seine Stärke und die Macht seiner Herrschaft, seines Herrseins deutlich zu machen. So ist es immer gewesen. Am Paulus kann es nicht liegen, diesem kranken, gequälten Mann, dem man wiederholt die Knochen zerschlagen hat, den Schädel all zertrümmert hat bei einer Steinigung, der sich durch Europa schleppt mit einem Leib, der geschunden ist, der leidet unter diesem und dieser körperlichen Not, sodass er eines Tages aufschreit: Herr, befreie mich von diesem Pfahl im Fleisch und mach mich frei, dass Satans Engel mich schlägt mit Fäusten. Eine gequälte, schwache, geschundene Kreatur, bei dessen Predigt die Leute einschlafen, so in Troas geschehen und aus dem Fenster kippen. Über dessen Dienst die Korinther sich mockieren und sagen, Apollos war noch ein strahlender Typ, dynamische Persönlichkeit, aber Paulus. An Paulus kann es nicht liegen. Und er ist es, der mit seinem Leben auf eine geradezu schmerzliche Weise durchbuchstabieren muss, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Dass Israel einen Gott hat, soll alle Welt begreifen. Und Gott macht das deutlich, indem er schwache Gefäße nimmt, damit unverwechselbar ist, damit man nicht die Kraft des Menschen mit der Kraft Gottes verwechseln kann, die Wirklichkeit des Menschen mit der Wirklichkeit Gottes verwechseln kann. Deshalb nimmt Gott zerbrechliche Menschen. Und es ist eine Sache seiner Ehre, dass er oft mit den Ohnmächtigen und Zerschlagenen, mit denen wir nicht mehr rechnen, seine entscheidenden Dinge tut. Und dass er es am meisten dann tut, wenn wir uns als seine Mitarbeiter in uns selber nicht stark und unternehmungslustig und überlegen fühlen, sondern in uns selber angefochten, zerrissen, krank und schwach sind. Dann hat Gottes Macht freie Bahn zu wirken und alle Welt kapieren zu lassen, dass Israel einen Gott hat. Aber dazu sind wir da, nicht? Dazu sind Menschen auf der Welt, dass wir alle miteinander auf irgendeine Weise Zeugen dafür sein sollten. Für den lebendigen Gott. Unser Leben soll die Wirklichkeit Gottes für unsere Umwelt widerspiegeln. Aber die Frage, die sich gleich hier anschließt, ist, wie soll das denn passieren, nicht? Wenn sich Leute Gottes nicht in den Kampf im Auftrag Gottes wagen. Wie soll denn eine Umwelt erfahren, dass hier Siegesmacht ist, wie etwas wagt, über die Schwäche und Ohnmacht und Kümmerlichkeit des Menschen hinaus, wenn die, die Jesus kennen, im Gehorsam nichts wagen, nicht bereit sind, im Gehorsam zu arbeiten, im Gehorsam und in der Kraft des gekreuzigten Jesus vorwärts zu gehen, so dass sich Gottes Kraft auswirken kann und widerspiegeln kann, das anderes begreifen. Eins hat den David unheimlich genervt. Das drückt sich hier in diesem Vers aus. Es hat ihn genervt, es hat ihn bedrückt, dass dieser Typ Goliath da hinstehen konnte und eine große Schnauze riskieren konnte und den lebendigen Gott Israels verhöhnen konnte. Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast, sagt er. Das hat ihn verwundet. Dass Menschen über Gott spotten können, dass sie tun können, als wäre Gott nicht, als könnte man seine Witze über ihn machen. ist eigentlich das Kennzeichen unseres Lebens? Dass wir empfindsam sind für den Zustand der Ehre Gottes in unserer Welt. David war da empfindsam. Er litt darunter, dass die Ehre Gottes mit Füßen getreten wurde. Das macht ihn krank. Uns macht krank, wenn unser guter Ruf gefährdet ist. Uns macht krank, wenn unser Selbstwertgefühl verunsichert wird. Wenn unsere Ehre geschmälert wird, dann sind wir wahnsinnig nervös. Da sind wir auch sehr empfindsam. Da registrieren wir jeden Angriff auf unsere Ehre, auf unser Ehrgefühl, auf unseren guten Ruf. Da sind wir sehr bemüht darum, dass der gute Ruf erhalten bleibt. Und wenn es in unserem Leben noch so kaputt und noch so schmutzig aussieht, die größte Kraft verwenden wir immer noch darauf, dass das Bild wenigstens nach außen stimmt. Wir sind also um unseren guten Ruf und unsere Ehre immer sehr bemüht. Was ist das für eine kümmerliche Art und Weise zu leben? Was ist das für eine kümmerliche Art und Weise zu leben? Das Kennzeichen des David ist diese außenpolitische Perspektive, wie ich das mal nennen will. Es bewegt ihn, was alle Welt, ob sie nun von Gott Ahnung hat oder nicht, es bewegt ihn, was alle Welt über Gott denkt. Und es trifft ihn, dass Gottes Ehre mit Füßen getreten wird. Und sein Leben und sein Kampf und sein Wagen im Glauben, sein Leben einsetzt dafür, soll darauf hin zielen, dass alle Welt begreift, dass Israel einen lebendigen Gott hat. Wozu ist unser Leben da? Was sind die Hauptrichtlinien unseres Lebens? Dazu sind wir auf der Welt, dass unser Leben die Ehre Gottes darstellt. Dass durch unser Leben deutlich wird, anderen Menschen deutlich wird, dass Gottes Volk einen geoffenbarten, lebendigen Herrn hat. Dass der Schöpfer Himmels und der Erden sich im Gekreuzigten und Auferstandenen in unserer Mitte offenbart. Das ist die außenpolitische Wirkung. Außenpolitisch. Nach draußen, nicht? Über die Grenzen des Volkes Gottes, der Gemeinde hinaus. Alle Welt soll kapieren, dass Israel einen Gott hat. Und dann gibt es doch, dass das Dritte jetzt eine innenpolitische Wirkung. Nach innen fürs Volk Gottes. Da heißt es, und dann, und damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Sehen Sie, diese Geschichte von David und Goliath wird ja selbst von Christen, die die Bibel für das geoffenbarte Wort Gottes halten, nicht selten behandelt wie ein Märchen. Wie ein Märchen. Ich meine jetzt weniger theoretisch als mehr praktisch. Dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, da ist man verführt, zynisch zu werden und zu sagen, in der Tat, davon sind wir überzeugt, das christliche Abendland wird nicht mit Schwert oder Spieß verteidigt, sondern mit Bomben und Raketen und Panzer. Und dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen sollen, das halten wir nach 2000 Jahren Christentum immer noch für eine Schwärmerei. Wir werden es vermutlich auch noch für eine Schwärmerei halten, wenn diese Welt untergeht im Atomchaos. Wir werden es auch dann noch dafür halten, offensichtlich. Wir werden immer noch glauben, dass der Wahnsinn von Selbstzerstörung, von unkontrollierbaren Waffensystemen uns mehr Sicherheit gibt.
Eins begreife ich, das möchte ich gerne in Klammern sagen, eins begreife ich nie dabei. Woher ein Mensch, der die Bibel kennt, das den Optimismus nimmt, Menschen zuzutrauen, dass sie mit diesen idiotischen Systemen vernünftig umgehen könnten. Meine Bibel gibt dafür keinen Anhaltspunkt. Sie sagt, dass aus dem Herzen des Menschen böse Gedanken kommen. Mord. Und die Geschichte lehrt auch nichts anderes. Ich weiß nicht, woher Menschen den Optimismus nehmen, zu glauben, es könnte der Mensch nach allem, was geschehen ist und was uns die Bibel sagt, in dieser Welt diese ungeheuerlichen Möglichkeiten in irgendeiner Weise in Vernunft gebrauchen. Eine Gemeinde, die nicht im Namen und Auftrag Jesu lebt und nicht zur Ehre Gottes lebt, wird scheinbar, oder anscheinend sagt man da wohl, zwangsläufig in die Not gedrängt, sich selber ängstlich sichern und verteidigen zu müssen. Ist dann sehr um ihre Erhaltung besorgt, sehr um die Bestandswahrung, lebt defensiv in Verteidigungshaltung. Wir sagten, wir lernen hier eine Menge für unseren Kampf. Von David müssen wir innenpolitisch lernen, für unser geistliches Leben, für das Leben des Volkes Gottes innenpolitisch lernen, dass unsere eigenen Mittel, unsere eigenen Waffen nie angemessen sind. Unser Geld reicht nicht aus, um der Not dieser Welt zu begegnen, weil Geld nicht ausreicht, auch wenn wir es massenweise haben. Es gibt zu viele Probleme, die man mit Geld nicht lösen kann. Unsere Klugheit reicht nicht aus. Unser Einfluss reicht nicht aus. Die Weltprobleme sind zu groß. Der Hunger und die Ungerechtigkeit und die Mordwaffen und die Riesenarmeen und die Foltermethoden und das sind alles Überforderungen und keiner kann daran. Wer nicht mit der Wirklichkeit Jesu rechnet, kann da nur resignieren. Wer von der Wirklichkeit Jesu lebt, der lernt vom David, dass es prinzipiell so ist im Kampf der Gemeinde Jesu mit den Mächten dieser Welt. Prinzipiell so ist, dass wir unseren Kampf mit ungeeigneten, nicht angemessenen Waffen zu führen haben. Wir haben immer nur eine Fletsche gegen die Schwerbewaffnung. Wir haben prinzipiell unangemessene Waffen, was uns selber angeht. Unsere Mittel reichen prinzipiell, wenn wir sie betrachten, nicht aus. Und deshalb fangen viele gar nicht an, überhaupt was zu tun. Weil sie sagen, ich kann ja gar nichts tun. Es lohnt ja gar nicht. Unsere Hoffnung ist, dass wir mehr und mehr lernen, dass der lebendige Herr es sich zur Ehre anrechnet, durch unzureichende Mittel und Waffen seinen Sieg durchzukämpfen, seine Überlegenheit zu beweisen. Und er sucht Menschen, die sich auf diese Art und Weise in den Kampf ziehen lassen. Mit Waffen der Liebe, mit Waffen des Friedens, mit Waffen der Wehrlosigkeit, mit Waffen des Opfers, mit Waffen des Leidens, mit Waffen des einladenden Wortes, mit Waffen der helfenden Tat, mit Waffen des Tränenabwischens und des Hungerstillens, mit all diesen unangemessenen, verachteten Waffen, wo alle sagen, es ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, mit diesen Mitteln teilzuhaben an Gottes Sieg. Hören wir auf, die Waffen und Werkzeuge und Mittel zu prüfen, ob sie uns zum Sieg helfen können. Und fangen wir neu an, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir einem Herrn angehören, der seinen Sieg am Kreuz durch Sterben erkämpft hat. Und der aus dem Grabe auferstand und der das letzte Wort der Weltgeschichte hat. Und da nimmt keiner weder in Ost und West noch Nord und Süd, keiner was von weg. Und zu diesem Herrn gehören wir. Das ist die innenpolitische Wirkung. Und gebe Gott, dass die Lektion, die David uns erteilt, verstanden und gelernt wird. Dass wir neu in Anspruch nehmen, wer dieser Herr wirklich ist, dass wir im Gehorsam und im Vertrauen etwas wagen mit den unzureichenden Mitteln und Waffen, mit der Schwäche des Menschlichen, in der Siegeskraft des Auferstandenen.
Wir wollen beten. Herr, wir bitten dich um Verzeihung, dass wir deine Ehre in dieser Welt oft selber in den Dreck gestoßen haben, dass wir für unsere eigene Ehre gelebt haben und anderen Zielen verschrieben waren, als deinem Namen Ehre zu machen. Richte unser Leben neu aus auf dich. Amen.